Ja, liebe Freunde, normalerweise kann ich das wahrscheinlich ohne Mikro, aber heute geht's halt. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, viele von euch wiederzusehen, die ich schon seit der Zeit vor dem Krieg kenne. Ich meine vor dem Irakkrieg, also ihr versteht schon. Sehr schön, dass wir die Zeit miteinander haben, die nicht draußen zu verstehen. Ich komme aus einer Kirchengemeinde, da sitzen die, die am schlechtesten hören, immer am weitesten hinten. Was hat er gesagt? Jetzt mal will lauter reden. So geht es dann, aber lauter kann ich nicht. Also, okay. In letzter Zeit, ja, lasst ruhig den Vers noch mal ein bisschen dran. In letzter Zeit ist ja alles im Wandel oder es scheint alles im Wandel zu sein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bleibt denn oder wo kann man sich anpassen? Was bleibt eigentlich auch in unserer Zeit vom Wort Gottes her? Wo man dann sagen kann, nee, das ist nicht mein Ding, also da gehe ich nicht mit oder wo kann ich mitgehen? Das ist ja so die Frage. Und ich möchte heute mal in einem ersten Teil, ich habe noch einen zweiten Teil, da müsst ihr mal gucken, wo die dann irgendwann mal auftaucht, also das schaffen wir heute nicht. In einem ersten Teil mal mit euch nachdenken, die Frage, was ist der Gottesdienst, was ist unser Gottesdienst? Paulus schreibt ja, na du das nochmal gut nachnehmen. Paulus schreibt ja, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, bei Luther steht früher nur Brüder. Ich ermahne euch, liebe Brüder, und du hast das vorgelesen, da war das, ich ermahne euch, liebe Brüder, da muss man dann dazu setzen, beiderlei Geschlechts. Ich ermahne euch, Brüder, beiderlei Geschlechts, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Und jetzt kommt dieser interessante Satz, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Frage ist ja, wir verstehen unter Gottesdienst ja was ganz anderes, dass man Sonntagvormittag oder wann auch immer in eine Kirche geht und einen Gottesdienst besucht. Und deswegen ist die interessante Frage, was ist denn eigentlich ein vernünftiger Gottesdienst? Und die zweite Frage, stellt euch nicht dieser Welt gleich, was heißt denn das? Liebe Geschwister, was ist Gottesdienst und was heißt das? Das ist die Frage. Und hier ist Gottesdienst gemeint als die gesamte Hingabe. Gebt eure Leiber, also Körper und die Rübe natürlich im Kopf, gebt eure Körper und Gedanken ganz Gott hin. Da habe ich mir überlegt, wenn ich etwas hingebe, also wenn ich Geld hingebe oder in irgendetwas hingebe, dann gehört es mir nicht mehr. Dann ist es weggegeben. Dann hat dasjenige, also wenn ein 10-Euro-Schein jemand gibt, an den Eigentümer gewechselt. Und wenn ich mein Leben Gott hingebe, dann gehöre ich mir ja eigentlich nicht mehr. Also dann bin ich ja weg von mir. Und das ist in unserer Zeit ja überhaupt nicht gefragt. In unserer Zeit ist Autonomie, Selbstbestimmung das Wort. Also ich will über mich selbst bestimmen und kein anderer darf über mich bestimmen. Und da stört das Wort Hingabe ja eigentlich nur, wenn man sich hingeben soll. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir uns denn hingeben, so habe ich den Eindruck dann ans Handy, dem tun wir die meiste Zeit des Tages widmen. Ich ja unter Umständen auch. Vielleicht nicht so viel wie ein Jugendlicher, aber wenn ich zusammenzähle, kommt da auch allerhand zusammen. Und das Bibelwort sagt, es ist ein Opfer. Und das ist es ja auch. Gebt euer Leben als ein Opfer. Man gibt es her. Aber wenn man es hergibt, gehört es einem anderen, dann gehört es dem lebendigen Gott, wenn ich mein Leben Gott übergebe. Ich habe in der letzten Zeit, viele von euch wissen ja, dass ich vor 2 Jahren meine Frau verloren habe, und da habe ich mit sehr vielen Menschen nachgedacht über das Thema Ewigkeit, über das Thema Sterben, über das Thema Tod. Und dann ist mir sehr oft die Frage begegnet oder die Rede begegnet von Menschen, die auch jemanden verloren haben. Wir wissen gar nicht, ob der in der Ewigkeit Gottes ist. Also wie die Leute so im Furcht, ob der in einen Himmel gekommen ist. Also, dann wissen wir gar nicht so sehr. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wem gehören wir denn eigentlich? Und das weiß ich, ich weiß es auch nicht, ob der oder die, die ich ja oft mal gar nicht kenne, in die Ewigkeit Gottes gekommen ist. Aber das kann er nur selber wissen, denn wenn wer sein Leben Gott gegeben hat, er ist dabei. Ich verstehe gar nicht, warum er dann noch zweifelt. Da geht es doch nicht um die Frage, ob das alles okay war, ob wir ohne Sünde durchs Leben gekommen sind. Um die Frage geht es gar nicht. Es geht um die Frage des Eigentums. Wem gehöre ich? Und gehöre ich dem lebendigen Gott? Und wenn ich Gott gehöre, dann bin ich im Neuen Testament heilig. Heilig. Das Wort heilig heißt im Sinne des Neuen Testaments zu Gott gehören. Wir hier verstehen heilig als besonders gut. Also ich war mein ersten Beruf Dreher unter Arbeitern. Jeder, der Arbeiter ist, weiß, wie es dann der Pause zugeht, wie da geregelt wird und so weiter und so fort. Und als ich dann angefangen habe, mal vor dem Frühstück zu beten, und für mich leise, das fiel ein paar Tage gar nicht auf, aber dann irgendwann haben sie, was machst denn du da? Dann habe ich gesagt, ich bete, du bist besonders heilig. Das sind die Sätze kommen dann. Aber heilig heißt eigentlich im Sinne des Neuen Testamentes zu Gott gehörig. Deswegen kann Paulus die Leute in den kleinasiatischen Gemeinden in seinen Briefen als Heilige anreden. Die waren genauso wie mir, die haben dieselben Fehler gemacht, aber sie gehören Gott. Und deswegen ist die eigentliche Frage, wem gehören wir, wem haben wir uns hingegeben? Früher nannte man das mal Bekehrung, also Umkehr von einem Weg ohne Gott zu einem Weg mit Gott. Ihr habt das alle ja schon mal gehört, Umkehr zu dem lebendigen Gott. Also das steht so eine Frage. Und ich glaube, am Ende des Lebens steht die Frage ja nochmal, wo gehe ich hin, wem gehöre ich, wem habe ich mich hingegeben? Wer es also noch nicht gemacht hat, sollte es mal machen, sollte sich heute zu Hause hinknien oder sollte sich einen Zweiten suchen, sagen, ich will mein Leben in die Hände Gottes legen und dann gemeinsam beten. Und das ist in der Regel ein sehr fröhliches Ereignis, wenn jemand umkehrt zu Gott. Und dann im zweiten Teil des Verses steht, wie das jetzt praktisch ausgeführt wird. Wie das jetzt praktisch bare Münze wird oder in Kleingeld ausgeführt wird. Und da steht als erstes der Vers, stellt euch nicht der Welt gleich. Stellt euch nicht der Welt gleich. Und als zweites ändert euren Sinn. Über das zweite ändert euren Sinn, will ich andermal reden, das wird heute zu lang dauern. Heute nur, stellt euch nicht der Welt gleich. Na, was heißt denn das? Da hat mir mal jemand gesagt, darf ich jetzt kein Handy haben, kein Computer, kein Auto fahren? Was heißt eigentlich, stellt euch nicht der Welt gleich? Nein, das heißt meines Erachtens nicht. Denn wer die Bibel aufmerksam liest, merkt, es muss etwas anderes sein. Denn die Welt war ja zu allen Zeiten auch unterschiedlich. Was heute modern ist, ist morgen out. Und was früher mal in war, ist heute out. Also das hatte damit nichts zu tun. Aber die Kinder Gottes waren durch die Jahrhunderte immer anders als die Welt. Ich glaube nicht unbedingt besser, aber anders. Die Kinder Gottes waren immer anders. Dass sie nicht besser waren, kann man sehen, wenn man einfach in die Bibel reinguckt. David war ein Ehebrecher, Mose ein Mörder, Petrus ein Verräter. Also, da kommen wir auch ganz anders unter dieser Gruppe. Also, das sind wir ja vielleicht nicht gewesen, aber jeder weiß ja sich selber. Aber sie gingen, und das ist der Unterschied, aber sie gingen mit dem Versagen und ihrer Schuld anders um als die Welt. Sie gingen mit dem anders um. Sie konnten zu ihrer Schuld und zu ihrer Sünde, zu ihrem Versagen stehen, wussten um Vergebung, baten um Vergebung, nahmen Vergebung in Anspruch. Liebe Freunde, ich habe 25 Jahre Paarberatung gemacht. Und die meisten Paare, die bei mir waren, waren gläubig. Hat auch andere gegeben, aber die meisten waren gläubig. Ganz, ganz selten. Eigentlich habe ich es nur im echten Sinne einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, entschuldige bitte, das war meine Schuld.
Die meisten reden sich raus. Die reden so lange, bis sie es nicht mehr gewesen sind. Und wenn sie schon zugehen müssen, aber du, was denn noch? Also es wird nachgetragen, dass die Schwarte kracht. Und auch unter Christen. Also da denke ich manchmal, das gibt es doch gar nicht. Sonntag stehen sie im Gottesdienst, der Herr vergibt uns und selber wird nachgetragen über Jahre. Und ich denke mir, das wäre ganz einfach. Man bittet um Vergebung und gewährt Vergebung und nimmt natürlich dann auch Vergebung an. Und ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied zu unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist ja nicht nur unter Christen, das geht ja bis in die Politik, das geht ja überall. Nein, es wird so lange geredet, bis es irgendjemand wahrhabt, sag ich nicht. Also Versagen, wenige können zu ihrem Versagen stellen. Auch wenn es euch vielleicht zum Hals raushängt, aber im Grunde genommen ist für mich das jüngste Beispiel oder eines der noch nicht so sehr alten Beispiele die ganze Geschichte mit Corona. In der Zeitschrift IDEA stand ein Artikel, fand ich sehr interessant, die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Hat ein Journalist sehr gut aufgearbeitet und dann hat er die kirchenleitenden Leute gefragt, würden sie heute wieder so handeln? Also was musste man sich, wenn man nicht geimpft ist, alles anhören? Man ist lieblos, man ist sowas und so weiter und so fort. Die ganze Palette ist ja über einem ausgekippt worden. Und da sagten die kirchenleitenden Leute, von den Politikern will ich gar nicht reden, wir sind in meistenteils ohnehin nicht gläubig, aber da sagten die Kirchenleitenden, ja, die Information war so damals und wir würden heute wieder so angehen. Da habe ich gedacht, das ist alles, das stimmt doch nicht. Man wusste doch immer schon auch um die Gefährlichkeit der Dinge, des Lockdowns, auch des Impfens, wusste man immer, es haben immer Leute davor gewarnt. Immer Leute davor gewarnt. Und haben gesagt, bedenkt bitte das Gesamtpaket, da ist noch, das sind halt noch andere Dinge. Aber sie wurden in die rechte Ecke, in die Verschwörungsecke gestellt, man hat nicht auf sie gehört. Und das Interessante ist, es gibt keinen Kirchenleiter, der sagt, ja, wir haben uns mitreißen lassen. Ich könnte mit der Schuld total umgehen, wenn jemand sagt, es tut mir leid, entschuldigen will. Wer ist der Erste, der sagen würde, Schwamm drüber vergessen. Aber es kommt kein Wort, um Vergebung zu bitten. Und das macht es mir schwer. Also mir macht es schwer, ich trage das niemandem nach. In meiner Gemeinde in Elsass war es ja sogar human. Da konnte man sich reinschleichen und hinten hinsetzen. Also von daher ging es gerade noch. Aber es gibt ja andere Gemeinden, da war es schon kräftig. Also das ist für mich so ein Beispiel, stellt euch nicht der Welt gleich. Hieße für mich, macht's anders. Bekennt, vielleicht haben wir da uns mitreißen lassen, ist ja nicht schlimm. Oder ist vielleicht schlimm, aber man kann um Vergebung bitten und dann glaube ich auch, dass die meisten sagen, ja, Vergebung wird gewährt. Ich fasse den Punkt zusammen. Um Vergebung bitten und Vergebung gewähren ist die zentrale Botschaft der Christenheit. Bei uns wird heute immer wieder gesagt, die Liebe ist das zentrale Thema der Christenheit. Liebe Geschwister, die Liebe ist nicht unwichtig, gar keine Frage. Und der Jahreslosung, dass da alles in Liebe geschehen ist, ist ja ein wichtiger Punkt, gar nicht so vorne. Aber das zentrale Thema der Christenheit ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünde gestorben und dass wir von daher neu leben und das Leben erben dürfen oder annehmen dürfen. Der sogenannte Tausch am Kreuz. Meine Sünde, meine Gottesferne gegen die Nähe Gottes, gegen die Vergebung. Das ist das zentrale Thema. Und Vergebung annehmen von Gott her und anderen gewähren und um Vergebung bitten, halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Ich hatte vor Jahren, und das hat mich damals sehr bewegt, eine sehr interessante Begegnung mit einer Frau. Diese Frau hat erlebt, dass ihr Chef sie mit einer blöden Bemerkung irgendwie gedemütigt hat. Und dann hatte sie den Mut, den Chef zu konfrontieren und sagen, ja sowieso, das hat mich sehr geärgert, was Sie da gesagt haben. Ich wollte es Ihnen einfach nur mal sagen. Und da hat der Chef, und das fand ich seinerseits wieder sehr super, hat einen Blumenstock gekauft, ist zu der Frau hin und hat sie um Vergebung gebeten. Was ich für toll fand. Und dann guckte ich sie an und sagte, ist doch super. Und da sagte sie zu mir, naja, Lieder. Pro forma habe ich ihm vergeben, aber am Herzen nicht. Das hat mich zu sehr getroffen. Der kriegt da nicht mit, aber ich, im Herzen habe ich ihm nicht vergeben. Und da habe ich meine Tasche genommen und habe sie in der Hand gedrückt. Und habe gesagt, geh mal hinterher. Der Raum war nicht so groß wie hier. Aber am Schreibtisch sind wir rumgelaufen und sie ist hinter mir her. 200 gedreht hatten, hat sie mich gefragt, was machst du mit mir? Ich sage, ich mache nichts mit dir. Mir? Ja, was denn? Ich sage, du trägst nach. Ihr glaubt nicht, wie viel nachgetragen wird. Es wird einfach nicht vergeben. Nachgetragen. In den Familien. Ich mache in 25 Jahren Familien daran. Was denn, was der vor 10 Jahren zu mir gesagt hat? Und die Leute vergiften sich selber. Machen ihre Galle kaputt. Machen ihre Seele kaputt. Und ich glaube, wir würden nicht der Welt gleichstellen. Heißt es an diesem zentralen Punkt, einfach einen anderen Lebensstil zu leben. Den Lebensstil des Glaubens, der Vergebung. Jesus sagt, die Sünde wird an der tiefsten Stelle ins Meer geschmissen, da kann keiner mehr hinzukommen. Und wer nachträgt, trägt die Last. Das ist ja das Verrückte. Der Chef, der wird es gar nicht merken, der hat um Entschuldigung gebeten, der kriegt es gar nicht mit, die Last trägt diese Frau. Es gibt jetzt viele Punkte, die noch anzusprechen wären, was es heißt, stellt euch nicht der Welt gleich. Sie sind für meine Begriffe, und da kann man nicht auf jeden heute Vormittag eingehen, zusammengefasst in den 10 Geboten, die Frage der Ehrlichkeit, der Umgang der Sexualität, Neid, Umgang mit den Eltern, dem fremden Leben, auch dem ungeborenen Leben. Die wären alle wichtig anzuschauen, aber da sind wir bis heute Abend beschäftigt. Ich will noch zu einem zweiten Punkt kommen, über den wenig geredet wird. Und den ich meine, dass man ihn bedenken sollte. Ein typisches Jesusverhalten, was völlig diametral anders ist, als das in unserer Gesellschaft, ist das Wort oder das Phänomen dienen. Jemanden dienen. In unserer Welt wollen alle herrschen. Alle mitreden. Etwas zu sagen haben. Jeder wird der Größte sein, der Beste und der Schönste. Da wird unheimlich viel investiert. Geld früher am Schminktisch und so weiter und so fort. Und man will damit. Ist ja alles auch nicht schlecht, liebe Geschwister. Gar keine Frage, will das jetzt nicht magisch machen. Aber es gibt sehr viele Bibelstellen zu dem Thema dienen. Dient einander ein, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Der Größte unter euch sei euer Diener. Also es gibt da so viele Bibelstellen, die eigentlich gar nicht im Trend der Zeit liegen. Weil wir Recht haben wollen und die Frage nach dem Dienen eigentlich nicht steht. Und da steht für mich die Frage, was ist denn das eigentlich, dienen? Was ist denn das eigentlich, dienen? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das steht so unter der Frage, wo kann ich für irgendjemanden etwas Gutes tun? Wo kann ich für irgendjemanden etwas Gutes tun? Und das sagt der Paulus an einer anderen Stelle, tut Gutes jedermann zuerst auch mal an des Glaubensgenossen. So in der alten Luther-Übersetzung. Also das Wort Genossen haben nicht die Kommunisten erfunden, das geht schon zurück auf Paulus. Suche dem anderen eine Freude zu machen, Gutes zu tun und nicht. Die meisten Menschen fragen immer zuallererst, was habe ich davon? Das ist ja egoistisch, was habe ich davon? Im Gegensatz zu der Frage, wo kann ich jemandem etwas Gutes tun? Das ist ja eine ganz einfache Frage. Also die Alten unter uns wissen ja noch, ich habe früher hier auch mal Jugendarbeit gemacht und da wurde fast auf jeder Rüstzeit das Thema thematisiert, was ist der Sinn des Lebens? Was ist das in der Sekularität? Jederzeit thematisiert. Was? Und dann ist diskutiert worden über Arbeit, über Liebe, über Ehe, über Partnerschaft. Ist ja alles auch gar nicht schlecht. Was ist die Frage des Sinn des Lebens? Übrigens wäre das sehr interessant, wenn ihr mal euren Kindern und Enkeln sagt, was für euch der Sinn des Lebens ist. Wäre sehr interessant. Wenn ihr das macht. Pubertierende wollen das wissen. Was ist der Sinn deines Lebens? Wofür lohnt es sich zu leben? Und vielleicht notfalls auch zu sterben. Wofür lohnt es sich? Und das Interessante ist, viele haben sich mit der Frage noch nicht beschäftigt. Ist vor Corona gewesen. Da war ich im Erzgebirge, im Schneeberg, im Goldenen Sonne, habe einen Abend gemacht für Erzieher und Lehrer und so. Und da ging es und kam mir auf die Frage, 90% der Anwesenden waren Frauen, 10% Männer, das ist auch rufen so Kindergarten dazu. Und da sage ich zu den Frauen, wenn sie heute Abend heimkommen, fragen sie mal ihren Mann, was ist der Sinn deines Lebens? Wäre einfach so nebenbei gesagt. Ich war abends um 11 Uhr gerade zu Hause, klingelt bei mir das Telefon, stand, wer ruft denn jetzt noch an? Meine Frau ganz aufgeregt, war vorhin bei Ihnen erleichtert im Abend. Ich bin heimgekommen, habe meinen Mann gefragt, was ist der Sinn deines Lebens? Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Wo sind denn die blöde Frau? Viele Leute fragen mich, was ist eigentlich der Sinn? Was ist der Sinn? Wofür lebe ich eigentlich? Und die meisten, je mehr wir uns in unser Leben hineinversetzen und in unseren Wohlstand auch in unserem Leben, desto egozentrischer wird der Mensch, desto mehr dreht er sich um sich selber. Der berühmte ehemalige Leiter der Klinik in Halle, der Hans-Joachim Maatz, der war früher oft im Fernsehen, man lädt ihn nicht mehr ein, wie alle, die andere Meinung haben als die Regierenden. Hans-Joachim Maatz hat ein Buch geschrieben, die narzisstische Gesellschaft. Und er weiß danach, dass unsere Gesellschaft immer narzisstischer wird. Narziss ist der griechische Jüngling in der Sage, der in Brunnenbund in dem Wasser sein Spiegelbild sieht, in den Brunnen hineinspringt und ertrinkt. Er tut an seiner eigenen Verliebtheit, geht er zugrunde. Und unsere Gesellschaft wird immer narzisstischer. Die dreht sich immer mehr um sich. Ich, ich, ich. Manchmal der Paarberater, wir sind immer ich, ich, ich. Ich sage, wie sieht das Ihr Partner? Wie sieht das Ihr Partner? Weiß ich doch nicht, fragen Sie selber. 12 Jahre verheiratet, wissen wir, wie die das sehen. Da denke ich, worüber reden die? Bis ich gelesen habe, dass in Deutschland das normale Paar 3 bis 4 Minuten am Tag miteinander redet. Und da habe ich gedacht, meine Güte. Das ist ja krank. Aber man dreht sich um sich. Und liebe Geschwister, ich habe das mal verglichen mit einem Kreisel. Kennt ihr noch die kleinen Kreisel oder die Brunnkreisel? Je schneller sie sich drehen, desto stabiler sind sie. Manchmal muss man mit der Peitsche ein bisschen nachhelfen, das muss man bei manchen Menschen auch, aber das darf nicht. Je schneller sie sich drehen, desto stabiler sind sie. Und jetzt kommen 2 solche Kreisel, wo jeder sich um sich dreht, und die kommen zusammen zu einer Partnerschaft. Da kann sie nur knallen. Keiner hört mehr zu, keiner geht mehr allein, kann nur knallen. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen glaube ich, stellt euch nicht der Welt gleich. Heißt eigentlich, fragt man, wo kann ich dir Gutes tun? Wo kann ich dir irgendwo was Gutes tun? Da erzählen mir diese Tage, genau war das vergangenen Sommer, erzählen mir ein Mann, den ich gut kenne, der einen anstrengenden Beruf ist, gab einen Landschaftsbauer, der arbeitet den ganzen Tag verhältnismäßig schwer. Erzählte, dass er mit seiner Frau und seinen 2 Kindern ins Schwimmbad gegangen ist. Und jedenfalls hat er einen schönen Fleck gefunden, wo sie sich hinlegen konnten, hat eine Decke ausgebreitet, wie sie im Stücke lagen, kam beim Eingang ein paar Jugendliche rein, grölend, mit Kofferradio, ja, nee, Kofferradio gibt es nicht mehr, aber mit lauter Musik. Und er sagt, ich habe im Stillen gebetet, Herr, lass sie weiterziehen, dass sie sich nicht bei mir hier lagern. Und der Herr hat das Gebet erhört, sie sind weitergezogen. Aber dann haben sie umgedreht. Und haben sich direkt unter sie gerannt. Da sagte er, mir schmiedet der Kamm. Ich wollte mich wegen ausruhen und der Krach. In mir schwelte der Kamm. Und dann hat er etwas gemacht, das fand ich sehr interessant. Ehe er explodiert ist, ist er hingegangen und hat gesagt, ach, ihr Lieben, ich verstehe euch, dass ihr leider besiegen habt, ich bin mit meinen zwei kleinen Kindern da, die ganze Woche sperren, seid doch so gut, macht will leiser. Da haben die auch leiser gemacht. Da haben die auch leiser gemacht. Das ist ja erstaunlich. Das war in einem ländlichen Gebiet. In der Großstadt weiß ich nicht, ob sie da auch leiser machen, aber ländliches Gebiet. Da sagt er, nach einer Viertelstunde war er immer noch leiser. Wisst ihr, was er gemacht hat? Das war, bin ich an den Kiosk gegangen, hab drei Bierbüchsen gekauft, hab sie in den Hund gestellt und hab gesagt, also ich fand das so toll, dass er leise gemacht hat und immer noch leise macht. Hier trinkt ihr mal ein Bier auf euer Wohl. Die haben geguckt, haben ganz ausgemachte Musik. Und es war das herzlichste Verhältnis, bis wir hingegangen sind. Da habe ich gedacht, so einfach ist das. Einfach mal fragen, wo kann ich jemanden in der Nachbarschaft oder den ich treffe, etwas Gutes tun. Und ich glaube, das ist früh oft ein Gebet wert. Ja, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Ihr werdet merken, wenn man sich in diese Richtung etwas denkend bewegt, fällt einem etwas ein. Es laufen einem plötzlich Menschen über den Weg, denen kann man was Gutes tun. Und ich kenne Leute, die quatschen die dann an und sagen, ach schön, haben sie so eine schöne Bluse heute an. Und da freuen sich die Leute von sich mal an. Also, das ist Wahnsinn. Oder man das anlächeln heute, dann lassen sie alle zurück. Das ist der Klug. Die Leute gehen doch heute alle verbiestert durch die Welt. Das Gesicht zur Faust gebreitet. Auf einmal einfach mal anlächeln, die lächeln alle zurück. Also, stellt euch nicht dabei, das sind manchmal ja ganz kleine Dinge. Das sind ja nicht die großen Dinge. Und ich finde, das ist die Alternative zu unserem Lebensstil, zu dem Lebensstil unserer Welt. Und unsere Welt braucht eine Alternative. Wenn es so weitergeht, das ahnt jeder, wo das hinläuft. Wir brauchen eine Alternative. Und ich mache euch Mut, einfach auf diese Weise ein kleines bisschen damit anzufangen. Ich fasse es nochmal zusammen. Also wer sich heute die Frage stellt, wem ist es denn dran, dass ich vergebe? Oder loslasse? Manchmal weiß denn der andere gar nicht, dass er mich beschädigt, beleidigt, verletzt hat. Aber dass ich ihm vergebe, innerlich loslasse und sage, ja, ist deine Sache. Bei Paulus steht dieser herrliche Satz, die Rache ist mein, spricht Gott. Rächen ist auch nicht der christliche Lebensstil. Jesus überlassen, Rache. Jedermann weiß doch, wie er sich bei seiner Frau rächen kann. Ne? Und jede Frau weiß doch, wie er sich bei ihrem Mann rächen kann. Ne? Das weiß doch jeder, oder? Das bringt uns bloß nicht weiter. Das ist das Verrückte. Vergeben. Also erster Punkt, wem müsste ich vergeben? Ein zweiter Punkt, wem kann ich dienen oder etwas Gutes tun? Das heißt für mich mal ein Auszug aus dem, stellt euch nicht der Welt gleich. Wie es sein kann, dass sich ein Mensch ändert, mache ich ein anderes Mal. Das ist zu viel für heute. Ich will bloß mal sagen, ich kenne einen Haufen Leute, die beten schon seit 40 Jahren, Herr, ändere mich. Der macht's nicht. Da muss man doch mal drüber nachdenken, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt. Ich wollte euch ein kleines bisschen Mut machen, vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder so einen Gottesdienst und dann reden wir über das und das könnten wir ja überlegen. Also, wem kann ich Gutes tun, wem kann ich... Oder wer ist dran, dass ich vergebe, würde ich euch gerne mitgeben. Jetzt bin ich fertig. Amen. Amen.